Hallo, schön, dass du wieder da bist zum Podcast Feel Fantastic. Natürlich feminin gesund, der Podcast für alle Frauen, die ihr Leben und ihre Gesundheit in die eigene Hand nehmen wollen. Mein Name ist Julia, ich bin Hormoncoach und Autorin des Buches Leben mit dem PCO-Syndrom und ich freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Vielleicht bist du aber auch ganz neu und dann herzlich willkommen, ich freue mich, dass du hier bist und heute gibt es wieder einen ganz, ganz besonderen Podcast-Gast hier im Podcast. Und zwar ist das die Jasmin von Prana Up Your Life. Bevor wir aber starten in dem Podcast, wollte ich dir mitteilen, das ist Hormonfood, mein Buch, was ich zusammen mit Ernährungscoach Hannah Willemsen geschrieben habe, endlich wieder in der Sommeredition zur Verfügung gibt. Und dass es einfach wieder zur Verfügung steht. Und zwar ist Hormonfood Hormonfood-Buch mit Rezepten für deine hormonelle Gesundheit. Das heißt also, wir haben in diesem Plan, Ernährungsplan, 2 Wochen an Rezepten geliefert mit Ernährungsplan und vor allen Dingen haben wir 3 verschiedene Ernährungspläne in eingepackt. Du suchst dir den passenden für dich heraus, also es sind immer die gleichen Rezepte, aber wir haben sie angepasst an deine individuelle Kohlenhydrattoleranz. Darum geht es nämlich in diesem Hormonfood-Buch, weil es nämlich ganz wichtig ist. Vielleicht kennst du das auch schon von meinem Buch Leben mit dem PCO-Syndrom. Ja, da geht es ja auch sehr stark auch um die Kohlenhydrate, welchen Effekt die tatsächlich auch auf unsere weiblichen Hormone haben können und dass eben auch jede Frau, besonders zu Beginn, eine andere Kohlenhydrattoleranzschwelle hat. Ne? Und für manche bedeutet eben zu viele Kohlenhydrate, dass die Hormone auseinander oder durcheinander geraten und für manche auch zu wenig. Deswegen muss man immer für sich persönlich die goldene Mitte finden, aber das ist halt nicht bei jeder Frau gleich. Und darauf basiert eben Hormonfood mit natürlich noch ganz vielen anderen Prinzipien, die mit reinkommen. Und das ist eben ein 2-Wochen-Plan, den Hannah und ich kreiert haben und endlich gibt es den auch jetzt wieder in der Sommeredition. Ich liebe den Sommer ganz persönlich am liebsten. Das ist einfach mein Monat, das ist auch mein Geburtstagsmonat. Ich bin da geboren, wahrscheinlich finde ich deswegen so toll. Und mir gefallen einfach die Rezepte persönlich vom Sommer am besten, kann ich jetzt einfach nur mal so sagen. Obwohl natürlich alle unsere Rezepte in allen anderen Saisonen, also Herbst, Winter und Frühling auch lecker sind, aber Sommer ist einfach mein Favorit. Und ja, du kannst es jetzt wieder bestellen. Es gibt das als E-Book oder als Printversion. Ich packe dir das natürlich in die Shownotes, wo du das finden kannst, beziehungsweise zu unserem Shop. Und ja, jetzt würde ich sagen, kommen wir zurück zu unserem Interview mit Jasmin. Jasmin hat zusammen mit ihrer Schwester Josephine die Plattform Prana Up Your Life gebildet und es dreht sich da alles um das Ayurveda. Ja, vielleicht kennst du Ayurveda schon, das ist die traditionelle indische Medizin, also ist schon wirklich etliche tausende Jahre alt und basiert eben auf den Elementen, vielleicht kennst du die, Wasser, Feuer und so weiter und auch bestimmte, ich sag jetzt mal Qualitäten, Doshas, worauf aber Jasmin auch nochmal ein bisschen genauer eingehen wird, was sind denn die Doshas und vor allen Dingen, was ich so spannend fand, wo ich einen riesengroßen Aha-Moment hatte, ist der Zyklus, der weibliche Zyklus aus Sicht des Ayurveda. Und das fand ich besonders spannend, weil es sich vielleicht nochmal ein bisschen von dem, was wir eigentlich kennen in unserer westlichen Welt, vielleicht nochmal ein bisschen anders. Und das war für mich einfach der größte Aha-Moment. Und das wirst du in der Folge auf jeden Fall hören. Auch hören wir uns ein bisschen von Jasmin an. Also wir gehen in die Richtung Ernährung bzw. auch Verdauung. Verdauung ist sehr, sehr wichtig im Ayurveda. Und was können wir vielleicht für unsere Verdauung noch tun? Da gibt Jasmin auch nochmal sehr tolle Inputs und Tipps. Und ich freue mich einfach, dass Jasmin im Podcast war. Und ich wünsche dir jetzt ganz, ganz, ganz viel Freude bei diesem Interview. Hallo, liebe Jasmin. Ich freue mich wahnsinnig, dass du heute bei mir im Podcast bist. Die zweite Hälfte. Josephine ist heute nicht mit dabei, aber ich freue mich, dass du die Zeit gefunden hast und heute hier mit dabei bist, um ein wenig über Ayurveda, den weiblichen Zyklus, dass wir da ein bisschen tiefer einsteigen. Und ja, hallo.
Hallo zurück. Hallo liebe Julia, ich freue mich, dass wir eine Runde über so wunderschöne Themen quatschen können.
Ja, bevor wir richtig loslegen, ich habe letztens ein Interview gemacht, da habe ich es glaube ich nicht gefragt und jetzt fällt es mir wieder ein, weil bei dir finde ich das gerade auch besonders spannend. Was gab es denn zum Frühstück heute bei dir?
Oh, das ist immer eine sehr gute Frage. Und tatsächlich gab es heute meine Quick-Version vom Porridge oder vom warmen Frühstück morgens. Und zwar, wenn ich wirklich keine Zeit habe, dann mache ich das ganz schnell. Es gab so einen Hafer-Crunch, also wirklich ganz simpel, mit aufgeschäumter Hafermilch. Und dann habe ich frische Pflaumen und frische Nektarine geschnitten, dann ein bisschen Kakaonips und Kokosflocken und fertig, in 5 Minuten fertig gewesen und trotzdem mega lecker. Und ich konnte heute draußen auf dem Balkon frühstücken. Das ist auch Teil des Frühstücks für mich. Also das, was ich esse, ist auch irgendwie, wie ich es esse.
Ja, oh, lecker. Klingt gut. Machst du die selber, du hast es Hafer Crunch genannt?
Mhm. Ab und zu, das war tatsächlich aus dem Bioladen einer. Also ich gucke dann immer, was drin ist, ne? So, und wenn das für mich passt, dann ist das auch mal okay.
Ja, dann würde mich ja wahnsinnig interessieren, wie du und auch deine Schwester zum Ayurveda gekommen seid. Seid ihr beide gleichzeitig zum Ayurveda gekommen? Hat einer angefangen, die andere ist nachgezogen? Teilt doch gerne mal mit uns. Wie war das?
Das ist immer eine große Frage. es kam eigentlich so, dass unsere Eltern auf einer Ayurveda-Kur waren. Und das ist jetzt auch tatsächlich schon ein bisschen länger her. Und die waren so begeistert, insbesondere mein Papa. Und dazu muss man sagen, der ist steuerbarer Rechtsanwalt und Wirtschaftsprüfer. Also so ein sehr rational auch unterwegs. Und die waren so begeistert von dieser Ayurveda-Kur, dass mein Papa daraufhin sich Lesestoff geholt hat. Unter anderem ein Buch von Volker Mehl, der ist ein ganz bekannter Ayurveda-Koch. Und das habe ich dann mal geschnappt, als ich bei denen zu Hause war. Und das war eine Zeit, zu der es mir nicht so gut ging, auch vor allen Dingen körperlich. Ich hatte damals viel mit Übelkeit zu tun und Verdauungsbeschwerden und verschiedene Themen, so würde ich es jetzt mal nennen. Und habe mich.
Wenn ich mal kurz, wie alt warst du da, wenn ich da rein?
Das ist tatsächlich noch, jetzt würde ich mal sagen, 5, 6 Jahre her ungefähr. Genau, und da habe ich noch in einem Konzern gearbeitet, in einem Maschinenbauunternehmen. Das würde man jetzt nicht mehr glauben. Da war ich tatsächlich Projektmanagement, Marketing, IT-Stelle, also tatsächlich auch etwas ganz, ganz anderes. Und mein Ziel war auch dort, ganz oben an die Spitze zu kommen als Frau im männerdominierten Unternehmen. Also so bin ich da eigentlich auch angegangen. Ich habe klassisch auch International Business studiert und auch im berufsbegleitenden Master gemacht, eben auch in diesem Unternehmen. Und war da so auf meiner Karrierestufe. Aber mein Körper hat dann relativ bis sehr deutlich gesagt, nee, hier bist du nicht richtig. Auf mehreren Ebenen, also mit mehreren Symptomen. Gut, ich hatte schon als Kind mit Neurodermitis und Asthma zu kämpfen. Ich hatte viele Allergien. Also ich habe quasi so das gesamte Portfolio schon durchgemacht und mitgebracht. Und mit diesem Zustand, so sage ich mal, bin ich auf den Ayurveda gestoßen. Aber ich glaube ja auch nicht mehr an Zufälle. Also er hat sich mir gezeigt. Und ich war so fasziniert, in diesem Buch über die ayurvedischen Typen zu lernen, habe mich direkt auch damals zumindest so in diesem Vata-Dosha, auch in dem luftigen Element wiedergefunden, hat sehr viel meiner Themen auch erklärt für mich. Und ich habe dann tatsächlich, wir haben unsere Eltern immer echt komisch angeguckt, die haben nämlich nach dieser Ayurveda-Kur angefangen, Obst aus dem Dampfgara zu essen. Und ich fand das so, was macht ihr denn da Ekliges? So, das geht gar nicht. Und hatte ich erst die totale Anti-Haltung. Und dann habe ich selber angefangen, morgens warm zu frühstücken. Und das war für mich einer der großen Game-Changer. So, dann saß ich nämlich nicht mehr vormittags im Büro und hatte irgendwie nach einer Stunde schon wieder Hunger oder ein Tief oder was auch immer. Ja, und so bin ich zum Ayurveda gekommen und habe dann, ich bin dann immer gerne sehr schnell, wenn mich etwas interessiert, und habe dann tatsächlich schon nebenher eine Ausbildung zum ayurvedischen Koch und Coach gemacht und war da von Stunde null an so begeistert, dass ich dann Josephine mit reingezogen habe in dieses Thema. Wir haben dann stundenlang telefoniert und sie hat zu der Zeit Wirtschaftspsychologie studiert. Und war eben viel um dem Thema Coaching und Resilienz, viel mit Achtsamkeit und so weiter beschäftigt. Und wir haben dann gesagt, hey, wir haben zusammen dann schon Yoga gemacht, auch lange Zeit. Und wir haben gesagt, diese Themen, die dürfen irgendwie alle so ein bisschen zusammengemixt werden und ein bisschen mit mehr Spaß und Freude und ohne Dogma weitergegeben werden. So. Und damals gab es das auch noch nicht. Dazu muss ich sagen, das ist jetzt auch schon 4 Jahre her, seitdem es Prana gibt. Und jetzt gibt es ja viele, die Ayurveda modern interpretieren, aber wir waren einer der Ersten und haben halt gesagt, okay, da steckt so viel drin in dieser alten Wissenschaft und das macht und es ist einfach umzusetzen. Und ich bin ja selber, ich habe ja damals in einem Konzern gearbeitet und ich habe all diese Dinge umsetzen können. Und ich habe mir damals gesagt, okay, mir bringt das viel. Ich kenne so viele Menschen, die ähnliche Themen haben und auch so einen Alltag wie ich damals. Ja, und so sind wir dazu gekommen und so ging es dann in die Richtung, das auch weitergeben zu wollen.
Ja, spannend, total schön, total parallele auch zu mir. Ich habe ja auch International Business Management studiert, aber ich war tatsächlich, ich habe nie Vollzeit gearbeitet.
Herzlichen Glückwunsch!
Und mein Körper mir schon im Praktikum für 5-6 Monate, was ich damals machen musste, gezeigt hat, nee, Julia, geht gar nicht. Ich war so krank wie noch nie davor und auch danach nicht mehr. Aber irgendwie auch schön, dass der Körper einem so sagt, ey, sorry, du bist da auf dem falschen Weg. Hier nicht Karriereleiter.
Nee, anders, ne? Also ich denke, es ist trotzdem wichtig, wenn man merkt so, okay, ich habe so einen Driver in mir, aber zu gucken, so wo darf dieses innere Feuer, was man im Ayurveda ja diesem Pitta-Dosha eher zuschreiben würde, wo darf das vielleicht besser rauskommen? Und das habe ich auch gemerkt, dieses Feuer, das war so an der falschen Stelle und war dann auch schon echt ja Feuer irgendwie mit Wind zusammen und es ist irgendwie explodiert, ja, und das ist dann schwierig.
Kann ich mir vorstellen, dass jetzt manche so sagen, wie jetzt Feuer, Wind.
Ja,
magst du vielleicht mal die Doshas erklären und genau welche Qualitäten, Eigenschaften man damit verknüpft, verbindet?
Mhm. Ja, ich versuche mal so einen Quick Rundown zu machen. Relativ einfach, finde ich persönlich, kann man das eben, deswegen rede ich viel über die Elemente. Also es gibt im Ayurveda 5 Elemente. Erde, Wasser, Feuer, Luft und Äther. Äther ist so ein bisschen das größere Ganze, der Raum drumherum, um uns alle. Und wenn wir von unten anfangen, also von der Erde und nach oben gehen, dann ist die Erde zusammen mit dem Wasserelement das Kapha-Dosha. Und das Kapha-Dosha ist eher so das, hat eher so dieses, die Stabilität als Prinzip. Also da steckt ganz viel Stabilität drin. Und dadurch auch sehr viel Stärke und Ruhe. Und dann aber auf der einen Seite bewegt sich dieses Dosha manchmal nicht so weit, also sowohl mental als auch körperlich und ist manchmal ein bisschen festgefahren. So, das ist so ein bisschen das Kapha-Dosha und hat eben dieses erdige Element. Und dann haben wir Wasser und Feuer und vor allen Dingen das Feuerelement zusammen ergeben das Pitta-Dosha, das hatte ich gerade schon erwähnt. Das ist eher der Typ, der sehr viel Power mitbringt, sehr viel Feuer, sehr viel Ehrgeiz. Aber wenn das zu viel wird, kann das gerne kippen, auch in Wut und Aggression und Überperfektionismus. Das bezieht sich auch wieder auf alles mental und körperlich. Und wenn wir dann auf das dritte Dosha gucken, also den dritten Typen im Ayurveda, das ist derjenige, der die letzten 2 Elemente integriert, also Luft und Äther. Und deswegen auch eher dieses Luftige mit sich bringt, eher kreativ ist, ganz viele Ideen hat, vom Körperbau auch eher leichter ist und auch leichtfüßiger unterwegs, aber dadurch auch ganz schnell unsicher, ganz schnell Ängste hat, sich nicht entscheiden kann und und auch sehr, sehr viele körperliche Symptome hat. Also man sagt, fast 80% aller Beschwerden körperlichseits werden dem Vata-Dosha zugeschrieben, von Rückenschmerzen, Kopfschmerzen, also Kopfschmerzen können auch andere Doshas sein, aber viele Schmerzen, also dieses Schmerzthema hat immer oft mit Vata zu tun. Und das ist so ein bisschen der sensible Typ. Und das sind so ganz, ganz, ganz grob die drei Doshas. Da kann man natürlich in viele Ebenen reingehen. Aber ich denke, das Prinzip ist immer schön, auch wieder auf diese Elemente zurückzuführen, weil wir alle die Elemente kennen. Und wenn wir ein bisschen uns damit auseinandersetzen, auch wissen, was denn das bedeutet, beziehungsweise was für Eigenschaften diese Elemente haben. Und so kann man das relativ einfach dann auch auf die Doshas übertragen.
Ich weiß noch, oder ich habe immer das Gefühl, wenn man irgendwie so ein Dosha-Test macht, dass vor allem dieses Kapha so irgendwie in unserer westlichen Gesellschaft negativ behaftet ist. Ja. Und keine Ahnung, eher so gefühlt, jeder will eher so, also von der Körperstatur her, wenn man sich nur die Fragen irgendwie so ankommt.
Ganz klassisch, ja. Mhm.
Ich weiß nämlich auch noch, ich war auch mal ein Wochenende in so einer Ayurveda-Einrichtung und habe dann auch so einen Test gemacht. Und sie war sich nicht ganz sicher. Also es war auch eine ayurvedische Ärztin tatsächlich. Mhm. Ich meine so, könnte Tridosha sein, aber Jo, das ist so selten. Glaube ich fast nicht. Und dann kommt sie tatsächlich mit Peter Kapha.
Und ich so, und du so, will ich nicht. Auch
also, überhaupt nicht.
Dabei ist das so schade, weil Kapha hat die Eigenschaften, die den meisten Menschen heutzutage fehlt. In dieser stressigen Welt, wie oft wäre ich gern ein bisschen geerdeter, ein bisschen entspannter, ein bisschen ruhiger. So, ich glaube, und das Kapha-Dosha hat ganz, ganz, ganz viel Liebe, Zuneigung in sich. Es ist so dieses, also auch diese mütterliche Seite, ne? Es muss ja nicht gleich die Mutter sein, so, aber dieses mütterliche Thema. Und hat auch, ich sag mal, wenn wir jetzt auch über die Weiblichkeit sprechen, das ist der Nährboden. Weil was willst du denn ohne Erde und Wasser? Du hast einen Samen zum Beispiel, ja? Und der soll irgendwie wachsen, daraus soll was passieren, was auch kreiert werden, was auch immer. Das ist ja auf allen Ebenen. Und stell dir mal vor, du würdest den in eine Wolke einpflanzen. Ja, ich glaube, da passiert nicht so viel. Also das Kapha-Dosha, also das brauchen auch ganz, ganz, ganz viele Leute, um eben auch ein bisschen mehr hier zu sein, da zu sein und Stärke zu haben, um überhaupt auch was in die Welt zu bringen, umzusetzen, zu transformieren. Und ja, es wird leider oft so extrem mit diesem fülligen Körperbau verbunden, was ja aber auch am Ende nur eine Gesellschaftssicht ist oder ein gesellschaftliches Bild von einem perfekten Körper. Ich meine, ganz ehrlich, was ist überhaupt perfekt, davon mal ganz abgesehen. Also.
Ja, das stimmt. Ne? Also ich weiß noch, das ging damals mir so im Kopf rum, weil man halt genau, also du hast es vorhin anders beschrieben, aber bei mir war dann so das Wort, träge halt.
Ja, ja. Dick und träge und langweilig und so. Ja, aber nee.
Bin ich doch nicht.
Nee. Aber das ist das Schöne im Ayurveda ist, dass es eigentlich weder gut noch schlecht gibt bei den Doshas, sondern es geht mehr darum, bist du in dem Gleichgewicht? Also hast du vielleicht zu viel Pitta, zu viel Feuer, hast du zu viel Luft? Also bist du zu unsicher? Oder bist du in der, ich sag mal, in der Mitte und dann hast du die ganzen guten Eigenschaften von Vata. Und da geht es eigentlich nur darum zu gucken, wovon hast du denn zu viel und was darfst du ein bisschen ausgleichen. Das finde ich so schön.
Ja, da würde ich gerne nochmal reingehen, bevor wir vielleicht auch nochmal auf den weiblichen Zyklus eingehen später. Wie ist das jetzt? Also wenn man diese Typenbestimmung macht, ne, kann ich dann davon ausgehen, das ist so mein Grundtyp, Dosha, aber ist der veränderbar? Inwiefern kann ich, selbst wenn ich jetzt Peter Kapha wäre, kann ich dann trotzdem irgendwie Dosha Vata zu viel haben? Wie funktioniert das?
Ja, sehr gute Frage. Ich denke, das ist der große Knackpunkt am Ayurveda oder große Krux auch im Verständnis und dann auch in der Umsetzung, wie man dann den Ayurveda auch für sich nutzen kann. Denn es ist ganz, ganz, ganz wichtig zu unterscheiden zwischen der Urkonstitution, also dem Typ, mit dem du oder mit der Konstellation, mit der du geboren wurdest, versus die du gerade hast. Also ich stelle mir das immer so vor, oder ich beschreibe das auch in unseren Kursen immer so, dass du wie so ein Icon, so ein Mannequin hast und der aufgeteilt ist, so wirklich prozentual hast du eigentlich jedes Dosha in dir. Musst du, weil es sind ja auch Körperfunktionen, die ohne das nicht funktionieren würden. Und dann hast du eine bestimmte Verteilung, also Prozentverteilung tatsächlich, so 60% Vata, 20 Pita, 20 Kapha, meinetwegen, keine Ahnung. Damit bist du geboren. So, dann passiert ganz viel. Umwelt mit deinem Körper, innerlich, äußerlich, Symptome, vielleicht sogar Krankheiten. Und die können diese Prozentzahl verschieben. Dann kann es sein, dass mal dieser große Vata-Anteil weniger wird und du vielleicht ganz viel von diesem Pita, von diesem Feuer in dir kommst. Kann äußerlich sein, weil ganz viel von dir verlangt wird und du musst sozusagen, du hast das Gefühl, du musst da irgendwie gegenkämpfen. Und dann wird das Pita-Dosha größer. Und was dann im Körper passiert, dann ist ein Ungleichgewicht. Und dann entstehen Symptome, die diesem Feuer, diesem Pita-Dosha zugeschrieben werden. Wie zum Beispiel Reizdarm oder du kannst ein Thema mit Säure haben, du kannst Akne bekommen. Alles, was mit Entzündung irgendwie innerlich und äußerlich ist, wäre zum Beispiel ein Symptom. Oder mental, Überperfektionismus, Wut oder Aggression oder sowas. Das wäre ein Zeichen, dass du mehr Pita in dir hast, als eigentlich deine Urkonstitution vorgesehen hat. Beziehungsweise, ich finde es immer ganz gut, wenn du dich so fühlst, als ob du in deiner Mitte wärst. Als ob wirklich alles ist in Ordnung, sozusagen. Dann bist du wahrscheinlich in deiner persönlichen, individuellen, perfekten Konstellation der drei Doshas. Das ist aber meistens irgendwann nicht mehr der Fall, besonders wenn wir sehr lange dagegen gearbeitet haben, also auch gerade wenn wir älter sind und dann ganz lange irgendwas gemacht haben, was nichts mit unserer Urkonstitution zu tun hat. Und das ist dann irgendwann auch schwer festzustellen. Das heißt, ich würde jedem raten, der mit Ayurveda anfängt, erstmal immer zu sagen, ah ja, ich merke, das sind meine Symptome, könnte eher ein Ungleichgewicht sein. Bist du vielleicht gar nicht. Vielleicht hast du dein Leben lang gedacht, du bist ein Pita-Typ, wenn du jetzt so einen Test machst, kommt das wahrscheinlich auch raus, weil das ja deine aktuelle Situation beschreibt oder aktuellen Symptome. Aber kann sein, dass du ein Vata-Kapha-Typ bist, und so geboren wurdest und du fühlst dich eigentlich nur in deiner Mitte, wenn du danach lebst, also nach diesen Eigenschaften. Und so ist das ganze Thema auch sehr tricky. Das heißt, klar, du kannst x Billionen Online-Tests machen. Im Zweifel wird immer was anderes bei rauskommen, by the way, weil es ja auch deine eigene Einschätzung ist und subjektiv. Wenn wir nämlich zum Beispiel nicht Kapha sein wollen, dann klicken wir das auch nicht an. Ist ja klar. So. Ne? nee, also ich habe keine starken Knochen, so, keine Ahnung, wäre ja zum Beispiel auch was bei Kapha. Und so darf man damit definitiv vorsichtig sein und ich würde immer eher nach dem eigenen Gefühl gehen. Hast du das Gefühl, du bist sehr ängstlich, sehr unsicher, also du hast vielleicht zu viel Vata gerade. Vielleicht bist du auch der Vata-Typ, aber vielleicht ist es auch einfach gerade ein Ungleichgewicht. Und ich sag immer zu allen, mit denen wir arbeiten, so, dann versuche das auszugleichen, was sich so doll zeigt. Also sowohl dein Körper als auch dein Kopf. Und das ist das Beste, was du machen kannst. Und dann Stück für Stück für Stück für Stück zeigt sich irgendwann deine Urkonstitution und so, wo deine eigentliche Mitte ist, sozusagen.
Okay, spannend.
Ist das verständlich?
Ich glaube auch, dass wir wie ich da hinkommen kann, oder ist es eigentlich normal, dass es auch immer mal wieder so ein bisschen schwankt und immer so einen Zwacken zeigt und dann können wir da vielleicht wieder dran arbeiten?
Ich denke, also bei mir ist es zumindest so, dass ich dem sehr nah bin, aber gerade wenn man auch nah dran ist, zeigt sich das, wo deine Urkonstitution ist, wirst du auch immer wieder ein Thema mit haben. Das heißt, also ich bin Vata Pita und ich habe immer wieder mal ein bisschen mehr Vata. Da merke ich so, ui, jetzt alles durcheinander gerade. Ich kann mich nicht entscheiden. Ängste, was auch immer. Eine Zeit lang auch sehr stark abgenommen. Das wäre zum Beispiel ein Zeichen dafür. Manchmal habe ich aber auch zu viel Pita. Dann habe ich so Hitzeschübe zum Beispiel, das würde dann eher da. Also ich beobachte das einfach. Und so würde ich es auch immer sagen. Wir kommen nie an. Das ist eine Illusion. Also du bist mal vielleicht in der, ich sag mal, in dieser perfekten Mitte. Aber dann gibt es immer wieder etwas so von außen, das dich vielleicht beeinflusst. Und dann hilft es einfach, sich selbst besser zu kennen und auch die Doshas in einem oder die Konstitution oder das Ungleichgewicht oder wozu man auch immer wieder tendiert. Und dann kann man schneller, einfacher ausgleichen. Das ist das eine. Und das andere ist, dass wir ja in beziehungsweise mit der Natur leben. Und in der Natur gibt es ja auch Zyklen. Und im Sommer herrscht zum Beispiel das Pitta-Dosha vor. Ist ja auch ganz logisch. Heiß, Hitze, Feuer, Pitta. So, und dann ist bei jedem von uns ein bisschen mehr Pitta im Körper. Egal welche Konstitution, egal welches Ungleichgewicht. Und das darf man auch beachten. Das betrifft ja jeden. Und dann darf man so ein bisschen gucken, naja, was esse ich denn jetzt? Was mache ich denn jetzt für einen Sport? Und so weiter. Und so sind wir eigentlich immer in einem ständigen, immer wieder in die Balance kommen. Das ist so ein bisschen wie, wenn du Meditation oder Yoga gemastert hast, oder du denkst, du hast es gemastert, dann sagst du ja, brauche ich ja nicht mehr machen, ist ja da. Nee, so funktioniert das nicht.
Ja. Ja, okay. Jetzt hast du schon einen Zyklus angesprochen. Jahreszeitzyklus. Das ist es ja so, ich meine, in der westlichen Welt sagen wir, okay, den Zyklus können wir vielleicht in zwei Phasen, manche teilen ihn aber auch in vier Phasen auf. Macht man das im Ayurveda auch? Oder wie wird denn der Zyklus im Ayurveda überhaupt betrachtet, der weibliche Zyklus?
Genau, der weibliche Zyklus wird tatsächlich nach den, also ganz simpel in Anführungsstrichen, auch nach den drei Doshas aufgeteilt. Und es gibt auch ganz viele Parallelen zu, ich sag mal, anderen Methoden, wie man den Zyklus beschreibt. Da wird ja auch oft die Jahreszeiten genommen. Also zumindest kenne ich so eine Beschreibung. Und im Ayurveda ist es so, dass man das auch ähnlich macht. Ich kann das gerne einmal durchgehen, wie der aufgeteilt ist, wenn du magst. Ich starte einfach mal mit dem Punkt nach der Periode. Mhm. Also wenn die Periode durch ist, dann starten wir mit dem Kapha-Dosha, mit diesem erdigen Wasserelement. Und zwar ist der Grund, dass wir, dann haben wir ja quasi unser gesamtes Gewebe losgelassen und das darf ja wieder aufgebaut werden, das weibliche Gewebe sozusagen. Und dafür brauchen wir eben diesen Nährboden, dieses Erdelement. Und dafür ist die Kapha-Dosha da, dass wir erstmal wieder die Stabilität haben, dass wir wieder erstmal alles aufbauen. Und so ist die Natur auch, ich weiß nicht, also achtet wirklich mal drauf. Ich bin zum Beispiel gerade da an dem Punkt und ich merke so, ich bin irgendwie ein bisschen ruhiger, ein bisschen gelassener, ein bisschen geerdeter. Ja, vielleicht auch manchmal noch ein bisschen müder und träger, aber das ist diese erste Phase. Da darf sich dann alles wieder aufbauen. Dann kommen wir so in Richtung Eisprung. Und ein paar Tage vorher schon merken wir ja auch, okay, jetzt kommt die Power zurück. So, jetzt geht's los. Da ist das Feuerelement sehr stark, also das Pitta-Dosha. Da brauchen wir auch die Power. Da muss ja der Körper so, wow, es ist jetzt fertig aufgebaut und jetzt, buff, jetzt ist mein High. Ja, das als Frauen haben wir ja auch diese Tage so, jetzt geht alles und wir ziehen jeden an. Und naja, weil wir dann ja auch fruchtbar sind, so offensichtlich. Und da ist das Pitta-Dosha total vorne dran. Und kann auch mal passieren, dass wir eben da vielleicht ein bisschen übertreiben. So. Und da dürfen wir dann vielleicht gucken, so, ja, okay, vielleicht nicht ganz so doll, weil es uns sonst gerne um die Ohren fliegt, ne? Weil wir dann Dinge planen für in einer Woche, wenn wir die Periode haben oder zwei. Und das darf man einfach so ein bisschen beobachten. Genau. Und dann gehen wir über in die Zeit vor der Periode und während der Periode. Und da ist das Vata-Dosha sehr stark. Das Vata-Dosha sind die Elemente Luft und Äther und das ist ja Bewegung. Und wir wissen alle, dass dann löst sich das Gewebe, dann kommt das kommt alles in Bewegung, dann kommt das Blut raus. Ich mache das jetzt ganz oberflächlich. Nur um zum Verständnis, dann ist alles in Bewegung. Dann dürfen wir loslassen und rauslassen. Und dabei hilft uns das Vata-Dosha. Das kann aber leider dazu führen, dass wir erstmal Verdauungsprobleme haben, weil Vata immer entweder in die eine oder in die andere Richtung, ich spreche von Verstopfung oder Durchfall, passieren kann. Aber auch wir sind gerne sehr emotional, wir sind sehr sensibel, wir sind eher durcheinander. Ich schmeiße gefühlt jedes Mal meinen Lebensplan über den Haufen, wie ich meine Periode habe bisher oder kurz vorher. So, oh Gott, ist denn das ja alles noch richtig? Das können wir auch dem Vata-Dosha zuschreiben und ist ganz normal. Mhm. Und genau, so wenn wir das erkennen und wissen, dann können wir ja auch sehen, was hilft mir denn dann in diesem Moment? Beziehungsweise ich finde es immer schön, erstmal überhaupt anzuerkennen und zu sehen, ah ja, warum reagiere ich denn jetzt so? Warum geht es mir denn jetzt gerade so? Und das ist ja auch eine Komponente, die uns eben beeinflusst, egal was alles andere so drumherum noch ist.
Spannend. Das ist für mich auch gerade, weil ich wirklich in diesen vier Phasen, Phase, Follikelphase, Ovulationsphase und dann halt die Lutealphase denke. Und jetzt sind es auf einmal nur drei Phasen. Und
ja, so.
Okay, wie so eine Schablone, ich muss doch das jetzt mit den anderen vier Phasen, das muss ich doch irgendwie decken. Das ist gerade für mich so, okay, wie verknüpfe ich das jetzt am besten? Finde ich total spannend. Intuitiv hätte ich tatsächlich was anderes, also ich hätte Vata- und Kapha-Phasen vertauscht. Einfach weil, nur weil wir gesagt haben, Kapha irgendwie so träge, aber wahrscheinlich denke ich, habe ich da, also ne, man denkt irgendwie komisch, aber weil es macht für mich aber auch Sinn, dass halt doch diese Phaseninstallation auch irgendwie Vata ist. Weil wir da, wie du gesagt hast, eben eher so, ich sag jetzt mal, für Stress auch anfälliger sind.
Ja. Genau.
Und eben sensibler sind und ängstlicher vielleicht auch sind.
Ja.
Und finde ich spannend. Würde man dann auch, also wenn wir das jetzt so betrachten, die Phasen anhand der Doshas, dass man dann sagt, okay, also dann würde das dann auch so sein, okay, wenn diese Phase jetzt zum Beispiel, hast du gesagt, nach der Menstruation wäre Kapha, dass es dann auch eher ist, dass diese Phase dann in eher, also dieses Dosha eher überhand nehmen kann? Also kann ich mir das...
Genau. Genau, du kannst dir vorstellen, dass dann das bei allen eher mehr Kapha ist in dieser Zeit.
Ja.
Und wenn du ein Kapha-Typ bist, dann ist es wahrscheinlich nochmal verdoppelt. Und dann fällt es, also dann fühlt es sich für dich noch stärker an. Wenn du ein Vata-Pita-Typ bist, findest du diese Phase wahrscheinlich ziemlich gut. Weil sie dir hilft, ein bisschen Ausgleich zu schaffen gegen die anderen Doshas.
Ja, weil ich habe mich nämlich immer gewundert, warum reden denn alle davon, dass ich zum Beispiel auch Energie haben soll. Bei mir ist es ein bisschen gerade so, dass ich manchmal, also ich sage jetzt mal nach der Ovulation, deswegen macht es so für mich eigentlich auch Sinn, da dieses Vata habe, weil wenn ich jetzt wirklich Peter Kappa bin,
ja.
Ja, ich gehe mal davon aus, dass das stimmte, auch wenn ich das nicht so sehen wollte. Dass das schon, also dass das irgendwie diese Phasen bei mir manchmal umgekehrt sind. So wie wir in der westlichen Welt mit vielleicht auch die Jahreszeiten, dass das für mich irgendwie so gerade Sinn macht, was du sagst, weil ich das spüre. Gefühlt.
Genau, weil es für dich vielleicht sogar ganz angenehm ist, weil du dann diese andere Energie mal hast, die du nicht in dir selbst hast, so als Ausgleich.
Ja, ich bin gerade total in dieser Phase. Das ist für mich total ein Unterschied. Ich habe mich schon immer gewundert, warum ich dann auch tatsächlich so Social Media mehr mag, wo alle sagen, ja, nee, da habe ich jetzt nicht so Bock vielleicht drauf.
Ja, ja, genau, bei Vata ist ja auch das Kommunikationsdosha, ne? Also kann ja auch, also diese Leute sind die, die ganz viel, ganz schnell reden. Das sind oft Vata-Typen oder haben zumindest eine Vata-Komponente. Und das kann total sein, dass das eben diese Elemente und Eigenschaften bei dir zum Vorschein kommen in der Phase. Wenn man selber der Typ dafür ist, dann kann das schnell überhand nehmen. Mhm. Dann kann es sich schnell irgendwie zu viel anfühlen, weil das ist man ja eh schon und dann kommt das nochmal oben drauf, so. Aber wenn du der Typ nicht bist oder das gar nicht so in dir hast, das Element, dann kann das manchmal total toll sein und du kannst es nutzen als kreative Phase. Man sagt ja auch, während der Menstruation sollst du auch ein besonderes gute Verbindung zum Universum haben, nach oben, zu den spirituellen Dingen. Weil Vata ist ja das Luftelement. Vata ist auch, by the way, kann man auch die Lebensjahre, jetzt haue ich noch einen rein, die Lebenszeiten auch den Doshas zuteilen. Und je die älteste, also die Phase, wenn wir ganz, ganz alt werden, würde ich schon sagen, wenn, ne, alt und weise, sind die ja dann auch eine bessere Verbindung nach oben haben und oft, ne, so weise werden, in Anführungsstrichen. Das ist auch das Vata-Dosha. Und so können wir das auch darauf beziehen und sagen, in dieser Phase haben wir eben auch eine gute Verbindung nach oben.
Mega spannend. Ich finde es gerade echt mindblowing, weil ich das so noch nicht betrachtet habe. Weil so hätte ich gesagt, so, naja, mit dem Wissen, was ich habe, würde ich so denken, bei mir läuft irgendwas schief. Und jetzt kommst du mit dem Ayurveda an und ich denke, das macht irgendwie total Sinn. Ja. Was können wir dann vielleicht tun, um in diesen einzelnen Phasen das vielleicht auch ein bisschen zu dämpfen? Also wenn ich jetzt wirklich so, okay, in der Kapha-Phase, damit das nicht überhand nimmt, was könnte man da machen? Was sind so Tipps?
Das gilt natürlich generell dann jetzt, was ich sage eigentlich, für wenn du zu viel davon hast, also wenn du zu träge bist und in dieser Phase nicht so richtig hochkommst, dann ist natürlich wichtig, etwas Anregendes zu tun. Dadurch, dass man ja dann oft nicht an Sport denkt, weil will man ja gar nicht machen, kann es aber auch ganz andere Dinge sein, wie anregende Musik oder anregende Farben, sich mit inspirierenden Sachen beschäftigen oder die einen selbst inspirieren oder auch anregendes Essen. Also da darf man auch gerne ein bisschen schärfer essen in der Phase, wenn man das verträgt. Das kommt natürlich immer auf die andere Konstitution und so an. Aber in der Phase darf man dann natürlich auch eher schweißtreibende Sachen machen und anstrengende, auch Yoga-Stile oder was auch immer. Also es darf alles gerne ein bisschen mehr Anregung haben in der Zeit. Und das ist natürlich wieder bei jedem individuell. Wenn man jetzt total Vata und Pitta Ungleichgewicht hat, dann braucht man vielleicht in der Phase gar nichts gegen das Kapha machen, weil man das ja sowieso von Natur aus mitbringt. Aber bei einigen, gerade wenn das Kapha-Dosha erhöht ist generell, dann in dieser Zeit gerne ein bisschen anregende Sachen machen. Das ist auch, auch echt, kann auch sehr wohltuend sein so für den Körper, weil er dann ja auch die Kraft hat dafür, die Stabilität hat dafür. Also man kann diese Zeit gut nutzen, um auch was aufzubauen. Also so, wo man auch ein bisschen mehr Stärke für braucht, ja. Einen Ikea-Schrank aufbauen oder so. Keine Ahnung, das fällt mir gerade dazu. Das hilft in der Zeit. Und dann, wenn wir übergehen in die Eisprungzeit, da dürfen wir wiederum dann ein bisschen aufpassen, weil die Power dann von alleine viel da ist. Dann gerne auf dieser Welle reiten und nicht unbedingt noch erhöhen mit Wettkampf oder irgendeinen Wettkampfsport oder übertrieben laufen gehen oder was auch immer. Da gerne dann ein bisschen drauf achten. Gerne auf alles, was so säuremäßig ist, auch drauf achten, weil Pitta immer ein Säurethema hat. Also alles, was Spaß macht, Kaffee, Alkohol und sowas. Aber auch säurehaltige Lebensmittel dürfen in der Zeit ein bisschen reduziert werden, wenn man merkt, es nimmt halt einfach überhand so. Das ist so ganz, ganz generell und alles, was so ein bisschen kühlend ist, also kühlende Atemübungen, Vorwärtsbeugen im Yoga. Kühlend meine ich jetzt nicht Eis, ne? Sondern ein lauwarmer Minztee oder sowas wäre dann vielleicht eher die Alternative. Das ist in dieser Phase, die kann man super nutzen, um richtig ein Projekt durchzuziehen, das irgendwie ansteht oder wenn man irgendwas anziehen möchte, attraktiv sein möchte, keine Ahnung, auf Männer anziehen möchte, überzeugen möchte, auf allen Ebenen eigentlich. Also da gerne auch sowas wie, wenn du nach außen hin dich präsentierst, ja, also hast eine Präsentation oder so, gerne schedulen in deiner Eisprungphase, das funktioniert hervorragend. Und da hilft das Pitta-Dosha. Und dann gehen wir über, das ist natürlich für viele mit am interessantesten, wenn das Vata-Dosha kommt, das luftige Element dann vor der Periode und während der Periode, dass wir dann eher die Elemente nutzen, die wir aus dem Kapha-Dosha kennen, also das, was uns erdet, also wenn wir bei der Ernährung reingucken, warme gekochte Sachen, die nicht zu schwer sind, weil ja auch die Verdauung durcheinander ist dann. Regelmäßig essen. Also generell ist in der Zeit Routinen wichtig, Regelmäßigkeit wichtig. Sich zu erden, also auch mal in die Füße spüren zwischendurch. Dann auch wirklich wichtig zu hinterfragen, ist es gerade wirklich schlimm? Also wenn man eine emotionale Phase hat. Oder ist es einfach tatsächlich diese Phase, den Zyklus, wo ich gerade drin bin und dann auch einfach sein lassen? Also man kann dann auch emotional sein, aber es einfach vielleicht mit einem anderen Blickwinkel betrachten und liebevoller betrachten, würde ich es jetzt mal nennen. Da gerne ein bisschen mehr Ruhezeit einplanen, nicht so viele Termine, nicht so viel Kommunikation, außer man will das. Also weil das, was du ja gerade gesagt hast, dann ist dieses Vata-Kommunikationselement ist sehr erhöht. Wenn du das normalerweise nicht hast, dann nutzt das in dieser Zeit. Ne? Finde ich total schön, dass du das sagst. Wenn aber wie viele von uns, also auf jeden Fall bei mir sind es viele, die wir begleiten, haben sehr viel zu viel Vata. Es ist immer einer der Hauptthemen. Es wird auch nicht umsonst das König-Dosha genannt. Also das, was oft zu viel da ist. Und deswegen dürfen wir uns dann manchmal so ein bisschen zurückziehen, was wir eben meistens nicht tun. Mit Noise Cancelling, Kopfhörern rausgehen, wenn wir rausgehen oder so in die U-Bahn. in die Badewanne lieber gehen. Und auch Dinge tun für die Seele. Also ich glaube, es ist immer wichtig, einen Kakao, ein warmer Kakao ist zum Beispiel eine gute Sache während der Zeit. Wärme generell, das Vata-Dosha, dem ist ja auch immer kalt. Das ist, also darauf achten, dass dir nicht kalt wird. So, also ich meine, das sind die Klassiker, die man sowieso sagt, aber das Schöne ist, im Ayurveda kann man es erklären, warum. Also ich kann dir genau sagen, warum sollst du denn jetzt Wärme haben? Weil das Vata-Dosha tendenziell, dem ist immer kalt. Also so, wenn das zu viel da ist. Ja, also ich kann ja noch stundenlang drüber reden, aber ich glaube, das sind so die Basics.
Cool, danke dir. Finde ich mega spannend. Für mich persönlich erklärt das gerade echt einiges, ne? Finde ich schön.
Vielleicht dem einen oder anderen auch. Ich liebe Aha-Momente.
Ja. Im Ayurveda ist ja auch die Verdauung ganz groß. Und du hast es schon so ein bisschen angedeutet, Verdauung, gerade auch im Zyklus. gerade so, du hast es jetzt mit der Vata-Phase auch in Verbindung gebracht, ne? Aber es ist auch allgemein so, wenn man dann sagt, okay, nach dem Eisprung, wenn Progesteron auch höher ist, hat man vielleicht eher so die Verstopfungen. Und vielleicht dann auch mit der Menstruation schlägt es manchmal um im Durchfall. Ja.
Genau, das ist das Vata-Dosha.
Magst du vielleicht mal kurz Verdauung aus Sicht des Ayurveda anreißen? Es gibt bestimmt auch viel zu sagen.
Das ist eigentlich quasi mit das größte Thema im Ayurveda, weil wir eigentlich alles darauf beziehen, weil man im Ayurveda ja auch sagt, man sagt nicht, du bist, was du isst, sondern du bist, was du verdauen kannst. Mhm. Also was du überhaupt in der Lage bist, nach deiner Konstitution auch zu verdauen. Und das ist ja wieder pro Typ anders. Mhm. Ganz simpel ist es zu sehen, dass das Kapha-Dosha natürlich eher eine träge Verdauung hat, also eine langsame, eher zum Verstopfung neigt. Das Pita-Dosha mit dem Pita, by the way, hat also das Agni, das Verdauungsfeuer, wird Agni genannt im Ayurveda. Und dadurch, dass es Verdauungsfeuer heißt, wird es auch dem Pita zugeschrieben. Deswegen sind das die Typen, die auch oft sehr viel essen können, weil sie so ein starkes Verdauungsfeuer haben. Und das meistens, oder wenn es dann zu hoch ist, passieren kann, dass das zum Beispiel zu Durchfall eher führt oder so überreagiert, dass dann gar nichts mehr geht. Also so auf Verdauungsebene sowie auf mentaler Ebene auch schön zu sehen und zu vergleichen. Und deswegen ist bei den Pita-Typen eher der Fall, dass er Durchfall hat. Und der Vata-Typ ist halt so ein immer in between. Und das ist so schwierig auch zu unterscheiden, weil man dann ganz oft denkt so, ui, habe ich jetzt eher Kapha oder habe ich jetzt eher Pita? Und meistens hat man dann einfach zu viel Vata, weil es halt wechselnd ist. Und das Vata-Dosha ist ja generell eher dieses, ne, alles in Bewegung, alles wechselt. Und da darf man am sanft, sensitivsten sein, weil der Magen und das Verdauungsfeuer am sensibelsten ist, also auf alles irgendwie immer reagiert, one or the other way. Und warum ist das jetzt so wichtig, ganz generell im Ayurveda? Weil man eben sagt, dass wir am Ende unsere Energie ja auch daraus produzieren. Aus dem Essen, was wir zunehmen, ist ja eigentlich unsere Energiezufuhr. So, wenn wir die nicht richtig verstoffwechseln können oder verdauen können, je nachdem, ob unser Akne gut oder schlecht funktioniert, unser Verdauungsfeuer, das resultiert dann in, wir haben viel oder wenig Energie und dann können wir Dinge tun oder Dinge nicht tun, die wir tun wollen. Und am Ende geht es ja eigentlich nur darum, du möchtest ein langes, glückliches Leben führen und du möchtest die Dinge tun, die du tun willst und dafür brauchst du Energie. Und wenn dein Verdauungssystem und dein Akne nicht gut funktioniert, hast du diese Energie nicht, um das zu tun. Also es hängt irgendwie alles zusammen. Und da steckt so, so, so wahnsinnig viel drin, wenn man das ein bisschen auch für sich verstanden hat. Und dann geht es ja noch viel weiter. Dann stimmen so Ernährungstrends halt nicht wirklich für jeden. Weil du, wenn jeder ein anderes Verdauungsfeuer, ein anderes Akne hat, verdaut auch jeder anders. Und dann funktioniert nicht für jeden vegan und roh. Funktioniert ehrlich gesagt für die wenigsten Typen aus ayurvedischer Sicht, ganz generell gesehen. Wenn dann vielleicht für den Pita-Typen, aber auch da muss man aufpassen. Und wenn dann nur mittags. Und deswegen ist es so wahnsinnig wichtig, da auch drauf zu achten, welcher Trend funktioniert für mich, so würde ich es eher nennen, ja? Oder wie kann ich was so für mein Akne anpassen, dass ich damit happy bin? Und das hat schon, also ich habe schon so viele Menschen begleitet, für die das so der größte Aha-Moment war, das zu erkennen und dann danach zu leben. Und das bringt auch so viel Leichtigkeit und Gelassenheit und Energie, wenn du das für dich einmal verstanden hast. Und ich finde auch immer noch, dass es mit einer, ich sag mal, der Grundelemente, wenn man das mal für sich verstanden hat, dann kann man sich mit auch allen anderen Dingen beschäftigen. Aber es ist wirklich einer der Basics und viele, viele Menschen tragen das ihr Leben lang rum und knacken das nicht und schaffen dann leider auch nicht, sich mit den höheren Themen, so würde ich es jetzt mal nennen, ohne das irgendwie zu bewerten, zu beschäftigen. Ja.
Spannend. Würdest du ganz kurz mit mir da reingehen, was ich dann jetzt zum Beispiel, also du hast jetzt ein bisschen angedeutet, welcher, wenn ich zu viel Kaffee habe, dann bin ich vielleicht eher verstopft. Das habe ich so richtig.
Ja,
wenn
genau.
Wenn ich Pita habe, dann vielleicht auch eher Durchfalltyp. Ja? Mhm. Und wenn ich Vata bin, kann alles sein. Heute verstopft, morgen Durchfall, übermorgen normal und dann alles wieder von vorne.
Genau.
Kann denn da jetzt zum Beispiel auch ernährungstypisch, gibt es da so ein, zwei Dinge, die wir für jeden Typen machen können. Kaffee zum Beispiel. Mhm. Sagen, ja, kann ich dann schon sehen, dass Kaffee in mir irgendwo drin ist, weil in der Vergangenheit hatte ich wirklich ganz tolle Verdauungsprobleme. Ne?
Ja.
Ein paar Tage.
Gar nicht, ne? Okay. Ja. Ja, und das ist definitiv ein Zeichen für Kaffee. Mhm. Außer es schwankt dann wirklich sehr stark, aber wenn es so auch über eine längere Zeit gar nichts passiert, dann ist der Körper einfach auf eine Art Stillstand gekommen. Und das ist halt auch dieses Kapha-Dosha, dass es dann festhält und ne, so eben nicht schafft, loszulassen. Mhm. Und da, das kann natürlich auch viel mental sein, aber man kann eben auch mit Ernährung helfen. Mhm. Es besser oder schlechter machen, so würde ich es jetzt mal nennen. Heißt noch lange nicht, dass man es final dadurch löst, ne? Aber was ganz, ganz wichtig ist, immer wenn das Verdauungsfeuer klein ist, so können wir uns das auch wirklich als Feuer vorstellen, wenn das nur ganz mini, mini lodert und wir dann etwas Kaltes darauf geben, dann erlöscht es natürlich ziemlich schnell. Und wenn es roh ist, muss es ja auch noch gekocht werden. Und dann hat es noch weniger Power. Das heißt, in uns gekocht werden quasi. Und wenn du dir das so vorstellst, auch bildlich, dann hat dein Körper richtig viel zu tun. Und wenn das Verdauungsfeuer nur ganz klein ist, dann erlischt es. Und dann macht er halt gar nichts mehr. Und dann kommt auch hintenrum nichts mehr raus, weil kann ja nicht, wurde ja nicht verarbeitet, so, so ganz simpel. Und das heißt, das Ziel sollte eigentlich immer sein, dieses Verdauungsfeuer happy zu machen, dass es sehr relativ hoch, auch nicht zu hoch, aber relativ hoch lodert. Und das können wir tun, indem wir es nicht zu sehr belasten. Was heißt das im Umkehrschluss? Gerne etwas Warmes, Gekochtes zu essen, weil dann nimmst du dem Körper das schon ab, wenn du es selber vorher kochst und warm isst. Und gerade Kaffer wäre dann sowas wie Suppen oder Eintöpfe natürlich super, also irgendwas, was auch dann nicht noch total viel zerkleinert werden muss sozusagen, oder also es bringt ja auch, also es ist auch noch Energie. Und prinzipiell natürlich nicht so Riesenportionen. Gut. Und der Kaffertyp hat ja an sich eigentlich schon genug Stabilität, der braucht auch nicht so viel. Das heißt, wenn man jetzt so diesen Trend intermittierendes Fasten, ich liebe dieses Wort, das kann der Kaffertyp tatsächlich mal machen. Oder sollte er, also auch aus Sicht des Ayurvedas muss der Kaffertyp gar nicht 3 Mahlzeiten essen, sondern es reichen auch 2. Mhm. Das kann jeder für sich auch selbst rausfinden, wann das ist und so am Tag. Prinzipiell lieber nicht zu spät. Es sind ja auch so Dinge, die generell gesagt werden, aber vor allen Dingen eben für den Kaffertypen. So, das wäre jetzt mal ganz grob für Kaffer. Und wenn du Kaffer-Vata bist, hattest du gesagt, ne?
Kaffer-Pita.
Kaffer-Pita, genau. Kaffer-Pita. Ja, man darf ja auch immer gucken, ne, was nimmt man aus allem zusammen. Ähnlich dazu, ich springe jetzt mal zum Vata-Typen, ist genau dasselbe, weil die Verdauung ja so sensibel ist, darf es gerne was Warmes und was Gekochtes sein. Dann aber deutlich regelmäßiger und jetzt zwar auch keine Riesenportion, weil es ja auch so sensibel ist, aber es darf ruhig ein bisschen mehr sein, weil die brauchen ja auch ein bisschen Substanz. So. Da darf auch ein bisschen mehr Substanz sein. Und wenn wir dann zum Pita-Typen gehen, der darf auch gerne mal größere Portionen, sollte er auch, weil wenn er so viel Power hat, so viel verbrennt, das Problem ist, wenn man als Pita-Typ nichts isst, dann brennt es über und dann erlöscht es dadurch das Feuer. Also das Agni kann dann auch quasi, wenn es zu hoch lodert, auch nicht gut sein. Und dann passiert es so, dass es sozusagen nur so durchrauscht, das Essen, und wir eventuell die Sachen gar nicht richtig aufnehmen. Und dazu tendieren, dass wir so leer laufen, dass es schnell in dieses Hangry-Gefühl reinkommt. Dieses kennst du wahrscheinlich auch. Wenn ich jetzt nichts zu essen kriege, dann ist es ganz schwierig. Also ich kenne das auf jeden Fall von mir früher. Es ist jetzt besser geworden, weil ich aber auch sehr darauf achte, regelmäßig zu essen. Und auch gute Portionen, auch Kohlenhydrate sind für den Pita-Typen wahnsinnig wichtig. Wenn du jetzt anfängst, so eine, ich weiß gar nicht, wie die heißen, Keto?
Nee. Ja, Low-Keto, ja. Ganz extrem.
Low-Keto oder was ja auch so ein Sportler-Trend ist, ganz viel Eiweiß und keine Kohlenhydrate oder irgendwie sowas. Ich weiß gar nicht genau, ich bin dann vom Thema. Das sind oft Pita-Typen, ne? Ehrgeiz, Sport, Leistungssport, ne? Das kann total nach hinten losgehen. Weil dann das Agni überbrennt, zu viel Feuer hat. Ne? Und wenn man das so im Kopf hat, also jeder erkennt sich bestimmt jetzt wieder in der einen oder anderen Sache, nimmt das einfach mal mit, denkt da mal so ein bisschen drüber nach, egal, also jetzt in Zukunft, wann du was isst und was es auch mit dir macht und wie du dich auch danach fühlst und ob, wenn du dir wirklich so ein kleines Verdauungsfeuer vorstellst, ist es überhaupt da, wenn du isst, ja, oder bevor du isst, lodert es überhaupt, gibt, also weil ein Verdauungsfeuer, ein Agni, wenn es an ist, dann gibt es dir Bescheid, dann hast du Hunger. Wenn du keinen Hunger hast, dann funktioniert dein Agni nicht. Dann solltest du idealerweise eigentlich auch nichts essen, wenn man streng genommen so das so sieht. Und da sollte, also darum geht es eigentlich immer, so ein bisschen ein Gefühl dafür zu kriegen, das so ein bisschen zu trainieren, dass es da ist, dass es Bescheid gibt, dann zu essen, aber nicht zu überfordern. Also es sollte am Ende natürlich auch wieder so ein bisschen auflodern. Ja, nicht so doll, aber wenn du danach fühlst so, okay, jetzt ist alles vorbei, jetzt geht gar nichts mehr, dann hast du im Zweifel dein Agni gelöscht.
Ja. Okay, spannend. Aber man würde trotzdem so ein bisschen im Ayurveda auch einen Unterschied dann zwischen Mann und Frau machen, weil die Frau ja eben noch den Zyklus vielleicht durchläuft und dementsprechend auch nochmal vielleicht in den Phasen tatsächlich dann auch die Verdauung, haben wir ja schon gesagt, manchmal auch anders ist.
Genau, ja, ich würde da einfach mal beobachten, das auch nicht so streng zu sehen. Ich glaube, es ist wichtig, erstmal sich selbst da ein bisschen kennenzulernen, die Verdauung unabhängig vom Zyklus. Wenn du dann aber den Zyklus mit einbeziehst, kannst du über das Wissen darüber, wann welches Dosha vorherrscht, natürlich das noch ein bisschen anpassen. Mhm. Aber auch da, also gerade wenn jetzt für jemanden das neu ist, dann ist das nachher zu viel und da macht man am Ende gar nichts und dann sind wir auch irgendwie keinen Schritt weiter gekommen. So. Aber prinzipiell, klar, beeinflusst uns alles im Außen und bei uns Frauen dann eben noch zusätzlich der Zyklus.
Mhm. Spannend. Ja, ich sehe auch tatsächlich meinen Partner, ich sage auch immer zu ihm, also er hat jetzt mit Ayurveda wieder gar nichts am Hut, ne? Ich sage immer,
ja.
Ach, you are a fire person. Er hat auch ein bisschen, keine Ahnung, er holt sich ja immer sofort einen Sonnenbrand, da fängt es schon an. Ja. Genau wegen die Sonne, die reißt schon. Okay. Aber tatsächlich auch mit der Verdauung und allem, das stimmt irgendwie total, dieses Hangry-Werden, dieses, ne, also Competition, das alles drin. Das. Sehr stark.
Ja. Der pietische Typ, Peter-Mann, das ist ja auch so ein bisschen das Klischee dann, also so ein Peter-Mann. Und das Problem ist dann, Alkohol, Kaffee, Fleisch, also all diese säurehaltigen Dinge sind dann auch oft so auf dem Speiseplan. Und das befeuert das Ganze natürlich noch. Schärfe. Ich hatte, mein Ex-Freund war auch der absolute Peter-Typ oder zumindest hat er ein Peter-Ungleichgewicht. Der hat immer Tabasco überall drüber, über alles, wirklich, über alles. Dann hat er mir extra scharf bestellt und nochmal Chilis oben drauf. Und das war echt... Also das war echt so der Klassiker. Also er hat wirklich alles gemacht, um dieses Peter noch doll, also so 6-7 Tassen Kaffee am Tag und ja, naja.
Das ist schon, also auch im Norwegen, die trinken auch echt viel Kaffee hier. Also Alkohol halt, ne, wenn es eine Party gibt, dann sind sie auf jeden Fall gut dabei. Mhm. Also ich trinke ja gar keinen Kaffee. Er hat es schon gemerkt, die Säure.
Ja.
Das ist ihm gar nicht so gut tut. Ich glaube, da hat er für sich schon so ein bisschen gelernt. Aber ja, muss er halt so ein bisschen gucken. Aber es ist immer ganz spannend. Also es ist aber auch eine Herausforderung, weil ich nämlich auch merke, das, was du gesagt hast, für mich halt warme Speisen, das war ein Game Changer, ne?
Ja.
Für meine Verdauung. Und wenn ich das bei ihm dann halt so sehe, der fängt ja so gefühlt bei jedem an zu schwitzen, dass jetzt eine Suppe ist.
Ja, das ist, da darf man auch drauf achten. Also auch Peter ist natürlich gut, wenn sie warm und gekocht essen, allerdings nicht zu heiß. Mhm. Also da darf er dann vielleicht gerne das noch ein bisschen abkühlen lassen, bevor das ist.
Ja. Nein, du musst noch warten, aber nicht hängen.
Ja. Nee, genau. Dann schieb ihn lieber noch mal ein Stück Brot vorher rein oder so.
Okay, merke ich mir. Mensch, jetzt reden wir schon richtig, richtig lange.
Ja.
Ich würde dir hast du noch Zeit?
Nee, ist gut. Nee, ich habe es gerade gesehen, aber es ist auch immer so spannend, man kann ja immer so viel darüber reden.
Ja, ich glaube, da gibt es noch so viel mehr zu sagen.
Ja.
Ich würde gerne noch 3 oder 4 kurze Fragen stellen.
Ja.
Die ich auch jedem nochmal frage. Vielleicht gleich als erstes, hast du einen Buchtipp? Zu dem Thema auch, gibt es da irgendwie so ein gutes Buch, was du empfehlen kannst, wo man mal reinschnuppern kann?
Wir haben ein Buch geschrieben.
Ah ja, gerne. Ja.
Das heißt, mit Ayurveda und Mindful Eating zu mehr Lebensenergie von uns, von Prana Bio Life. Also das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Da ist auch das Agni drin, da ist jetzt nicht der weibliche Zyklus drin, aber die Doshas. Ein paar Rezepte, ein bisschen was zu Mindful Eating, Mindful Cooking auch. Also wir beschäftigen uns ja auch viel mit dem Kochen und dem, wie man isst, nicht nur was. Genau, also da ist eigentlich ein schöner Überblick auch über alles drin.
Ja, das verlinken wir doch in den Shownotes, na klar.
Ja.
und dann, ja, jetzt 3 kleine Fragen, die ich wirklich jedem stelle. Wenn du nur eine Sache nennen dürftest, die wir für mehr Gesundheit tun können, welche eine Sache wäre das?
Ehrlich zu sich selbst sein, was brauche ich eigentlich wirklich gerade? Und das bezieht sich ja auf alle Gesundheitsthemen. Also welche Art von Bewegung brauche ich gerade? Brauche ich überhaupt Bewegung? Brauche ich jetzt etwas zu essen? Was sagt mein Akne? Und dann auch eine ehrliche Antwort geben. Und wenn man mal nicht so ehrlich ist, dann das auch als dieses Anerkennen und sagen, ja, ich weiß, das wird mir jetzt nicht so gut tun, aber ich mache es trotzdem und ich feiere es. Und das ist, glaube ich, wichtig. Und das macht am Ende den ganz großen Unterschied, anstatt alles dogmatisch durchzuziehen. Deswegen für mich ist Gesundheit ehrlich zu sich selbst sein und dann locker damit umgehen, wenn man sich anders entscheidet.
So wichtig, ja. Eine Sache für ein erfüllteres Leben.
Eine Sache, das ist immer fies.
Die wichtigste eine Sache.
Die wichtigste eine Sache, die zwar nicht neu ist, aber für mich gerade nochmal, weil ich sie einfach gerade für mich nochmal neu entdeckt habe, ist, alles aus der Sicht der Liebe zu sehen und nicht aus der Sicht der Angst zu sehen. Und ich weiß, wenn ich das gehört habe in anderen Podcast-Interviews, habe ich mir die Augen verdreht. Ja, immer dieses ständige Liebe-nicht-Angst-Thema. Aber wenn man anfängt, alles so ein Stückchen mehr Liebe mit Liebe zu betrachten und weniger mit der Angst, es ändert alles im Leben irgendwie. Und ultimativ ist man dann auch natürlich erfüllter, wenn man die Dinge so sieht. Und das muss ja gar nicht sein, dass danach alles happy-clappy ist, so, sondern dass man auch die schwierigen Dinge ein bisschen liebevoller anschaut und dann können sie sich auch schneller, glaube ich, verändern in das, was man sich wünscht.
Stimmt, für Vater gar nicht so leicht, die Angst beiseite zu schieben manchmal, oder?
Ja, für Vater nicht so leicht und für Peter ist nicht so leicht, liebevoll Dinge anzugucken, die nicht so gut funktionieren, weil Peter sehr ehrgeizig ist und alles gerne perfekt haben möchte und einen Plan haben möchte. Und wenn das dann nicht so läuft, und das, sorry, passiert halt einfach so im Leben, dann ist es auch nicht so einfach. Ich glaube, der Kaffertyp kann das am allerbesten wahrscheinlich im Zweifelsfall, die Dinge mehr mit Liebe zu sehen.
Finden wir gar nicht so schwer.
Siehst du? Guck mal, vielleicht ist es doch ganz schön, dass du Kaffer-Peter-Typ bist.
Eigentlich. Und da der Podcast ja für Frauen ist, eine Sache für mehr Weiblichkeit im Leben.
Mehr in, sich mehr zu erlauben, in Flow zu kommen. Also, auch wieder auf allen Ebenen, sich mehr im Flow zu bewegen, im Kopf, aber auch mit dem Körper, also auch aufzuhören, immer alles so streng zu machen und streng zu sein. Also das ist für mich ultimativ mehr Weiblichkeit.
Ja. So schön, Jasmin. Wo finden wir dich und auch deine Schwester Josephine? Erzähl mal, mehr von euch, mehr von ja, Ayurveda. Ihr habt ja auch gerade, plant ja was. Da kommt ja was.
Ja, da kommt ja was. Stimmt. Wir sind so vielfältig begeistert und begeistern gerne vielfältig, so würde ich es mal nennen. Und Ayurveda ist zwar ein unser Herzensthemen, aber wir lassen es in alles eigentlich einfließen. Und deswegen haben wir etwas Neues kreiert, dass wir Menschen begleiten, all diese Themen, was mit ganzheitlicher Gesundheit, Persönlichkeitsentwicklung und so weiter zu tun hat, ein bisschen mit mehr Freude und Leichtigkeit weiter in den Alltag zu bringen. Und dafür haben wir das Prana Home gegründet. Das gibt es und da beschäftigen wir uns so jeden Monat mit eins der Themen. Einen der nächsten Monate beschäftigen wir uns auch mit Weiblichkeit. Also auch spannend nochmal aus all den Aspekten, auch über das, was wir heute gesprochen haben und mehr. Im Moment ist der Monat Ayurvedic Breathwork, also auch sowas, der Atem, Meditation, Mindful Movement oder sowas wie Stressmanagement, ayurvedische Küche, also all unsere Lieblingsthemen, die findet man da. Und mit unserem Prinzip des dass die Dinge mit Freude und Leichtigkeit ins Leben wandern können, in einen normalen Alltag. Und so haben wir das aufgebaut. Und ja, wen das interessiert, wenn man das in seinem Leben, so die Themen ein bisschen mehr mastern möchte, aber mit Leichtigkeit, dann ist man im Prana Home richtig. Und im Juli gibt es ein Prana Home Retreat. Und da kannst du einfach mal kostenlos dabei sein, das miterleben, wie sich das anfühlt. Und da lade ich jeden zu ein, der gerade heute zuhört. Ja. Das kannst du ja gerne verlinken, wenn du magst.
Ja, packen wir in die Shownotes alles. Eure Website auch. Magst du vielleicht nochmal eure Website auch?
Genau, unsere Webseite pranaupyourlife.de, also alles findest du sowieso unter Prana, P-R-A-N-A, wie Prana die Lebensenergie und dann Up Your Life, weil es immer um dich geht irgendwie, dass du das schaffen sollst. Wir haben auch einen Podcast, da schon die 200 irgendwas der Folge, also da ist sehr, sehr, sehr viel drin, wenn du da erstmal reinhören willst, auch zum Thema Weiblichkeit. Und wir haben natürlich die gängigen Social-Media-Kanäle. Bei Instagram kannst du ein bisschen verfolgen, wie wir unseren Alltag leben mit den Themen. Und bei Facebook sind wir. Und wenn du magst, kannst du dich auch zu einem Newsletter eintragen. Also das sind so, wie man uns findet und mit uns agieren kann.
Okay. Ganz viele Wege, die verlinken wir alle in den Shownotes. Das wird alles offenbar sein. Und ich danke dir, Jasmin, für deine Zeit.
Danke dir.
Es war wirklich, ja, wie gesagt, ich hatte da einen riesengroßen Aha-Moment für mich selbst.
Sehr auch. Gut, freut mich.
Sehr, sehr spannend, mit dir zu sprechen. Danke.
Danke dir.
Ich hoffe, dir hat diese Podcast-Folge gefallen. Ich fand es wirklich wunderschön, mit Jasmin zu sprechen. Ayurveda ist etwas, was mich auch sehr interessiert, ich aber noch gar nicht so tief reingegangen bin. Weil, ja, ich glaube, das ist auch sehr umfänglich. Wir haben es heute versucht und ich finde, Jasmin hat es so toll erklärt und so toll gemacht, so einen kleinen Input zu geben, was Ayurveda eigentlich ist, was man damit tatsächlich für sich auch erreichen kann. Es geht für mich auch da sehr um das Persönliche, das Individuelle, was ja manchmal ein bisschen zu kurz kommt in unserem Leben, dass wir vielleicht vergessen, dass jeder Körper auch irgendwo seine Besonderheiten hat und irgendwie auch immer anders ist. Und vielleicht Rezept A für Person 1 nicht funktioniert und für Person 2 aber total gut. Und dass es da eben immer diese Unterschiede gibt. Und ich finde, im Ayurveda wird es auf eine ganz andere und interessante Art und Weise erklärt. Und ja, ich hoffe, du kannst da ganz viel mitnehmen. Wir verlinken natürlich alles von Jasmin und auch ihrer Schwester Prana Up Your Life in den Shownotes, da findest du alles. Und ja, ich würde mich jetzt hier gerne von dir verabschieden und denk dran, Hormonfood gibt es jetzt in der Sommeredition auf unserer Website www.hormonfood.de mit ganz vielen leckeren Sommerrezepten, um dich deiner hormonellen Balance etwas näher zu bringen diesen Sommer. Und ja, ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder reinhörst und vorbeischaust. Du kriegst hier Podcast alle 2 Wochen, wo ich interessante Gäste einlade oder auch eben zu ganz speziellen Themen, zur hormonellen Gesundheit zum Beispiel, hier in meinem Podcast spreche. Und ja, ich freue mich. Bis zum nächsten Mal. Deine Julia. Bevor du jetzt hier den Podcast ausschaltest, habe ich noch eine kleine Überraschung für dich. Und zwar hast du vielleicht, wenn du hier reingehört hast, ja Probleme mit deinem Zyklus. Dein Zyklus ist vielleicht sehr unregelmäßig, du hast sehr lange Zyklen, vielleicht hast du auch gar keine Zyklen, vielleicht hast du irgendwie einen Zyklus, aber gar keinen Eisprung da drin, vielleicht hast du mit deiner Menstruation Probleme, vielleicht ist sie sehr stark, vielleicht sehr schwach. Und hinter diesen Zyklusproblemen liegen meist hormonelle Probleme, also eine hormonelle Dysbalance. Und ich habe herausgefunden, dass es meist 4 Haupthormondysbalancen gibt: PCOS, hypothalamische Amenorrhoe, Schilddrüsenunterfunktion oder Nebennierenschwäche, die hinter diesem Zyklusproblem, hinter deinem Zyklusproblem stecken könnten. Und ich habe einen Online-Test entwickelt, der ist komplett kostenlos, der kostet dich 0 Euro, den du einmal für dich ausfüllen kannst online und dann eben ganz bequem in dein E-Mail-Postfach die Hormonstörung oder die Hormondysbalance, das Ergebnis bekommst, was auf dich wahrscheinlich eher zutrifft, um dich eben in diese richtige Richtung zu stupsen. Denn es ist so wichtig, dass wir wissen, was liegt denn eigentlich hinter meinen Zyklus-Disbalancen? Warum bleibt mir eine Periode aus? Die Ursachen können so unterschiedlich sein, aber je nachdem, was wirklich die Ursache ist, dürfen wir auch immer ein bisschen anders daran gehen. Ja, das heißt, wenn ich PCOS habe, dann bringt mir nicht so viel, wenn ich hypothalamische Amenorrhoe-Dinge tue. Ja? Oder wenn ich eine hypothalamische Amenorrhoe-Dinge tue, können die Dinge, die ich bei PCOS mal lese, die ich machen sollte, einfach meine Zyklusstörung, ja, oder den Zyklus einfach noch mehr in diesen nicht funktionalen Bereich drücken, ja, weil das einfach nicht die richtige Herangehensweise ist. Und deswegen habe ich diesen Zyklustest entwickelt, damit du für dich wirklich mal in die richtige Richtung gestupst wirst und da wirklich nochmal intensiver reingehen kannst und dass du endlich mal ein besseres Gefühl dafür hast, worum geht's ja eigentlich bei mir? Ja, worum geht's ja eigentlich? Warum ist mein Zyklus vielleicht nicht gerade so rund? Und ja, das findest du auf meiner Website juliaschulz.net/zyklus-test oder du gehst einfach auf die Startseite meiner Website, da einfach auf den Hormontest klicken und wie gesagt, der kostet dich wirklich 0 Euro. Du kriegst das Ergebnis ganz easy peasy in deinem Mailpostfach und das ist einfach ein gratis Angebot von mir für dich, damit du einfach ein bisschen besser in die richtige Richtung gelenkt werden kannst, weil ich weiß ganz persönlich, wie es ist, wenn man alles Mögliche versucht, aber eben nicht die richtigen Dinge und man einfach nirgendwo ankommt und landet und der Zyklus einfach nicht besser wird, sondern irgendwie gefühlt immer nur schlimmer. Deswegen schau da rein, juliaschulz.net/zyklus-test und ich schreibe es dir auch nochmal in die Shownotes und ich freue mich, wenn du da einmal vorbeischaust und für dich diesen Test, ja, einfach mal machst und für dich ein bisschen mehr in die richtige Richtung gestupst wirst.